Hallo und herzlich willkommen zu unserem 7. kommunalpolitischen Podcast vom Grünen Forum und den Piraten aus Ludwigshafen. Wir haben heute den 21. April und unser letzter Podcast war tatsächlich im Dezember. Warum hat das so lange gedauert? Wir haben jetzt fast Mai. 4,5 Monate ging da etwa nichts in Ludwigshafen in der Kommunalpolitik, haben wir uns auf die sprichwörtliche faule Haut gelegt. War nichts los, ist alles egal und wurde von Corona überschattet und alle sind vor Furcht erstarrt. Auch möglicherweise, aber wir waren die ganze Zeit nicht untätig. Es war ganz im Gegenteil, war wirklich viel los. Wir haben uns Mühe gegeben, wir waren unterwegs, wir hatten Ortstermine, auf die wir gleich kurz eingehen. Wir hatten interessante Side-Projekte, möchte ich mal sagen, oder vorbereitende Dinge zur Meinungsbildung, zur Weiterbildung, zur Vertiefung von Themen. Wir haben uns ordentlich auf alle Ausschusssitzungen und Stadtratssitzungen vorbereitet. Wir hatten Anfragen und Anträge, die man ja auf unserer Homepage nachlesen kann. Wir hatten natürlich auch Verwaltungsaufgaben. Politik besteht nicht nur aus Kreativität und tollen Ideen, sondern man muss natürlich auch eine Organisation am Laufen halten und so eine Fraktion ist auch eine Organisation und an unsere Fraktion angegliedert ist ja auch eine zweite, die LPP in der Verbandsversammlung, die deckungsgleich ist mit der Metropolregion, damit können viele sicher mehr anfangen. Und da hatten wir zum Beispiel das Luxusproblem im Dezember ein etwas für unsere Verhältnisse größeren Betrag ausgeben zu müssen und der muss natürlich sinnvoll verwendet werden und wir haben uns eine Bibliothek mit anspruchsvollen politischen Sachbüchern zugelegt, auf die wir bei nächstbester Gelegenheit nochmal eingehen werden und zweimal mussten wir Termine verschieben, es ging nicht anders. Letzte Woche hatten wir einen Termin für einen Podcast, der Raik und ich. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ja, wer zum ersten Mal einschaltet, ich bin Heinz Zell und mein Podcast-Partner ist
Raik Dreher,
unser Fraktionsvorsitzender, der auch gleich kurz einen Rückblick bieten wird. Letzte Woche wollten wir uns ja treffen, das will ich jetzt gerade noch zu Ende führen. Und innerhalb von 7 Tagen konnte man die ganze schöne Vorbereitung gerade wieder vergessen, weil laufend neue Themen kurz vor dem Hauptausschuss am kommenden Montag und vor dem Stadtrat in der übernächsten Woche aus jedem Busch springen. Themen von großer Tragweite, auf die wir heute auch eingehen werden. Gut, Raik, jetzt habe ich lange genug geredet, das geht manchmal mit mir durch. 5 Monate, wir waren nicht untätig und du bist mein erster Zeuge bei diesem Thema.
Ja, bevor wir aber anfangen, in den letzten Monaten nochmals eine Revue passieren zu lassen, herzliche Glückwünsche in das Vereinigte Königreich. Wir haben heute den 21. April 2021. Die Queen hat heute ihren 95. Geburtstag. Das soll nicht unerwähnt bleiben und kommt natürlich an prominenter Stelle, so wie sich es auch für die Queen gehört. So, das Aufregerthema dieser Woche platzte praktisch 15 Uhr am Montag im Bau- und Grundstücksausschuss. Die Oberbürgermeisterin Jutta Steindruck hat informiert darüber, dass es Pläne gibt, das neu zu bauende Rathaus, Ludwigshafen braucht ein neues Rathaus, das alte Rathaus wird abgerissen bekanntermaßen, das haben wir im letzten Jahr entschieden im Stadtrat, dass dieses neue Rathaus in das Bauvorhaben der Timon Bauregie Metropol kommt, auf den Berliner Platz, ein 67 Meter hoher Büroturm mit einem kleineren Turm nebendran. Auf dem Platanenhain soll dann ein unterirdisches Parkhaus entstehen. Übrigens, wir waren die einzige Fraktion, die sich in den letzten 2 Jahren dafür ausgesprochen und dafür auch gekämpft hat. Ansonsten würde nämlich heute gegenüber dem Mosch-Hochhaus ein dreistöckiges Parkhaus stehen, wenn es nach dem Investor gegangen wäre. So, die Frage war jetzt, im Bau- und Grundstücksausschuss wurde informiert, Nachfragen waren leider nicht gestattet. Was die OB eigentlich damit will. Was möchte sie bei der nächsten Stadtratssitzung? Sie hat angekündigt, ich möchte Beinfreiheit, ich möchte die Möglichkeit haben, mit Bauregie zu verhandeln für ein neues Rathaus im Metropol. Wir sind schon sehr kritisch, was das betrifft, denn welcher Investor? Es geht hier um mindestens mal 130 Millionen Euro, der in 3 Wochen anfangen muss zu bauen. Denn der 8. Mai ist der Beginn des Baus, der Baubeginn. Und wer nicht am 8. Mai angefangen wird zu bauen, kann die Baugenehmigung zurückgezogen werden. So, er hat also 2 Türme zu bauen, 130 Millionen Euro sind ausgegeben wohl für die Planung und für den Bau. Die Bagger sind im Prinzip schon unterwegs. Und welcher Investor macht in so kurz vor Beginn des Baus, angeblich alles durchgerechnet, alles finanziert, alles seriös geplant, noch einen Rückzieher und fängt an, komplett neu zu planen? Bitte erklären Sie mir das.
Tja, ich kann es ja nicht erklären. Es ist komplett verwirrend, auch wenn man wirklich versucht, am Puls der Zeit zu bleiben in der Kommunalpolitik und das Glück hat, jetzt wie wir zwei beide, in allen wichtigen Ausschüssen vertreten zu sein und immer ordentlich die Kommunalpresse durchzieht. Man muss sagen, dass erst momentan jetzt in diesen Tagen der endgültige Auszug vorgenommen wird aus dem Rathausturm. Die gerade vor ein paar Tagen, oder ich glaube im BGA, im Bau- und Grundstücksausschuss, ja, ging es darum, welches Umzugsunternehmen könnte man da beauftragen und so. Das muss ja alles ausgeschrieben werden. Es läuft auch eine wissenschaftliche Begleitung, um herauszufinden, wie sollte denn das Rathaus der Zukunft aussehen? Das heißt, es gibt eine Kooperation mit der Hochschule Ludwigshafen. Arbeitsplätze der Zukunft, Ansprüche der Beschäftigten. Dann läuft ja ein Beteiligungsverfahren oder ein kreatives Ideenfindungsverfahren in den Fraktionen, die aufgerufen sind, Vorschläge zu machen, Fragen zu stellen, und da gab es mehrere Sitzungen, das ist immer auch mal wieder Thema unter den Fraktionsvorsitzenden. Also die Ansprüche der Stadt sind ja noch gar nicht klar. Ja? Die Wissenschaft ist beauftragt, ein Rathaus der Zukunft zu entwerfen. Diese Arbeiten sind jetzt erst im Gange. Also woher diese Idee kommt, kurz vor dem verpflichtenden Baubeginn, ist mir, also ich habe keine Ahnung, ich bin wirklich gespannt auf die nächste Stadtratssitzung. Das ist im Moment keiner rationalen Durchdringung zugänglich. Und ob da Bagger bereits auf dem Weg sind, was ja sein müsste, wenn am 8. Mai spätestens, kein Mensch hat den Investor abgehalten, bereits im März nach der letzten Frostperiode oder so anzufangen. Also das ist sehr verwirrend und für mich als Baulein alles in allem kein gutes Zeichen. Ich weiß nur nicht, was mich hier mehr beunruhigen sollte, das Säumen des Investors oder das scheinbare Interesse des Stadtvorstandes.
Ganz genau, Heinz. Und es gibt noch mehr Fragen. Wir als Fraktion hatten ja, nachdem wir uns mit dem Eigentümer der Walzmühle zusammengesetzt haben, der ProKonzept AG, ja als einzige Fraktion zunächst einmal die Prämisse gesetzt, ein neues Rathaus muss an den Berliner Platz, zumindest mal in die Nähe des Berliner Platzes. Gibt es städtische Grundstücke am Berliner Platz? Nein, gibt es nicht. Es sind alle privat. Das heißt also, auch das Metropol ist ein Privatgelände und auch die Walzmühle ist ein Privatgelände. So, wir hatten dann von der Oberbürgermeisterin, von der Verwaltung den Auftrag bekommen, welche Standorte wollt ihr denn haben? Was präferiert ihr? Die Linke hatte den Europaplatz in den Blick genommen, nachdem das Kreishaus abgerissen wird, die Hochstraße Nord abgerissen wird. Die haben sich dort vorgestellt, ein dreiteiliges Rathaus mit dem alten Rathaus am Europaplatz. Die SPD hat eigentlich mit dem Berliner Platz geliebäugelt, aber war auch noch nicht so richtig überzeugt davon, wohin soll denn das Rathaus. Die CDU wollte eigentlich das alte Rathaus am Hemshof wieder aufbauen. Ebenso die FDP und die Grünen im Rat, meine ich auch. So, daraufhin haben wir im Stadtrat beschlossen, eine Planungsfirma aus Frankfurt, Drees und Partner, zu beauftragen, Grundstücke in der Stadt zu finden bzw. eben eine Untersuchung vorzulegen, welche Grundstücke sind grundsätzlich geeignet dafür, für ein neues Rathaus. Das kostet viel Geld. Ich habe das Ergebnis bisher noch nicht gesehen und ich weiß auch nicht, warum man nicht dieses Ergebnis einfach mal abwarten sollte. Dann kam die Oberbürgermeisterin vor wenigen Wochen mit der Idee, warum nicht ein Rathaus und ein Kreishaus zusammenbauen? Denn die Kreisverwaltung möchte ja aus ihrem bisherigen Domizil am Europaplatz raus. Das kann ich auch verstehen. Der Hochstraßenabriss direkt vor der Haustür. Außerdem, das Haus ist nicht mehr im neuesten Zustand. Es genügt auch nicht mehr den modernen Ansprüchen und es ist viel zu klein. Dementsprechend soll die Kreisverwaltung ein neues Domizil bekommen. Der Kreis, dem Vernehmen nach, liebäugelt mit einem neuen Kreishaus, aber nicht in Ludwigshafen. Kann sein. Auf alle Fälle, die Idee ist noch im Spiel. Also, warum nicht einen Investor finden, der ein Kreishaus und ein Rathaus in einem Gebäude anbieten kann? Wir haben mit der Pro-Konzept und hoffentlich auch alle anderen Fraktionen gesprochen. Pro-Konzept möchte in der Walzmühle ein neues Rathaus, ein neues Bürogebäude entwickeln. Aus unserer Sicht ist das gar keine schlechte Idee, denn wir haben ja von vornherein gesagt, der Berliner Platz, da ist das Zentrum, da muss jetzt auch das neue Rathaus hin. Wenn man auf den alten Standort im Hemshof abstellen würde, dann müsste man mindestens mal bis zum Jahre 2030 warten, denn vorher ist durch den Abriss der Hochstraße Nord da sicherlich kein Rathausneubau möglich. Zweitens mal hat man diese Fläche bereits als Bau, Vorratsfläche, was auch immer, eben verplant. Und wenn man ab 2030 anfängt zu planen und zu bauen, dann haben sich die Baukosten bis dahin mindestens mal verdreifacht. Deshalb sind wir der Auffassung, jetzt sollte man hier nichts übers Knie brechen und schon gar nicht in der Stadtratssitzung am 3. Mai 2021 Nägel mit Köpfen machen, sondern mit Bedacht, aber auch mit der gebotenen Eile entscheiden, was wird und die entsprechenden Konzepte von Drees und Partner und Untersuchungen abwarten. Außerdem macht es Sinn, einen Investor zu finden, der in Ludwigshafen schon gezeigt hat, was er kann.
Ja, da hast du recht, Raik. Bei meiner Sammlung an verwirrenden, gegenläufigen Meinungen, Projekten und Äußerungen und Geschehnissen habe ich tatsächlich was vergessen. Ja, es wurde ja auch noch diskutiert, ob denn nicht die Kreisverwaltung und die Stadtverwaltung zusammen in ein Gebäude gehen. Das waren die Themen der letzten 4 Wochen und nicht am Berliner Platz entsteht ein Rathaus, wo jetzt noch ein ziemlich trauriges, großes Loch zu sehen ist. Also das, da bin ich mal wirklich gespannt, wer da welche Argumente bringt, dass diese Absurditäten, die muss man ja irgendwie erklären können und da habe ich meine Zweifel, dass das funktioniert. Das muss man wirklich sagen. Im Übrigen, und da weise ich jetzt mal kurz darauf hin, würde sich die Geschichte, selbst wenn der Bau problemlos vonstatten gehen sollte, wonach es nicht aussieht, wenn man mal guckt, wie jetzt das Pfalzwerke-Gebäude entsteht, wie rasch, also da merkt man dann doch irgendwie einen leichten Unterschied. Die Geschichte würde sich wiederholen. Man mietet sich oben im Turm ein, unten wäre ja dann Gewerbe, man wäre nicht Eigentümer der ganzen Sache. Dann steht im Kleingedruckten, wie beim letzten Rathaus, ja, entweder man kauft es oder die Miete steigt oder man muss innerhalb von 4 Wochen ausziehen oder weiß der Kuckuck, was 1980 da im Kleingedruckten stand. In der Rheinpfalz kann man das ja nachlesen. Irgendwann im letzten Jahr war das ja alles drin. Oder geht ins Stadtarchiv. Und dann hat man es einmal mit der Miete bezahlt, dann kauft man es, dann reißt man es wieder ab. Also das ist ja an Absurditäten, da fallen einem ja die letzten Haare aus. Aber da lassen wir uns mal überraschen. Stadtrat, 3.5., was uns da geboten wird, da bin ich wirklich mal gespannt. Aber das ist natürlich das Hauptthema zur Zeit. Gut, mein Rückblick ist ein bisschen ins Leere gelaufen, aber wenn sich die Geschehnisse und Ereignisse überschlagen, wie jetzt gerade zur Zeit, so kurz vor diesen zwei wichtigen Sitzungen, dann können wir auf den Rückblick auch erstmal verzichten, ja, auf die letzte Stadtratssitzung, Digitalpakt, Problemimmobilien. Es gab einen interessanten, aber leider schlecht formulierten Politikverdrossenheitsantrag der Linken, da hätte ich gern was dazu gesagt, aber das können wir heute nicht machen, das machen wir mal in ruhigeren Zeiten oder bringen selbst so einen Antrag, der war nämlich eigentlich ganz interessant. Aufs Online-Zugangsgesetz gehe ich auch nicht ein, ja, man hat mir mehrfach gesagt, mein Beitrag zu dem Thema sei zu lang gewesen, er war aber auch gut, wie ich meine, und da kann man ruhig mal ein bisschen länger reden. Aber lange reden ist das Stichwort, vielleicht noch ein paar Interna aus dem Politikerleben. Im Stadtrat soll es bald eine neue Redeordnung geben. Soll man da kurz drauf eingehen? Das ist vielleicht ganz interessant, ja, das ist ja auch hier Realität pur. Um die Sitzung, also das ist jedenfalls der vom Stadtvorstand ins Felde geführte Grund und das Ziel, um Sitzungen möglichst kurz zu halten und eine ordentliche Sitzung zu gewährleisten, soll die Redezeit begrenzt werden. Und da gab es einen Vorschlag der Verwaltung. Redezeit, größte Fraktion haben mehr Zeit, ich glaube 7 Minuten oder 5 Minuten und dann geht's runter, je nach Fraktionsgröße. Und ausgehend als Beispiel dient die gegenwärtige Zusammensetzung des Stadtrates und jeder sollte sich dazu äußern, jede Fraktion. Und wir haben ein egalitäres Modell vorgeschlagen, 4 Minuten für Einzelmitglieder und alle Fraktionen. Das ist okay, weil man kann von vornherein nicht sagen, warum soll denn eine große Fraktion länger reden dürfen als eine kleine. Schon allein aus Erfahrung weiß man, dass sich viele in großen Fraktionen gar nicht melden, sondern immer nur der Fraktionsvorsitzende redet. Insofern spielt ja die Stärke der Fraktion gar keine Rolle, aus Erfahrung nicht. Und andere Gründe sind uns auch nicht eingefallen. Ich bin gespannt, wann das Thema wieder präsentiert wird und ob eher zu unserem Modell tendiert wird oder zu dem Modell, dass die großen Fraktionen, Namen kann man ruhig nennen, SPD und CDU, leichte Vorteile verschaffen würden, obwohl man natürlich die Redezeit nicht ausschöpfen muss. Ja, also Redezeitbegrenzung, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Wir sind auf jeden Fall für ein gerechtes, nachhaltiges, egalitäres und salomonisches Modell, wenn man was übrig hat für biblische Bilder. Gut, Raik, mein Rückblick, wie gesagt, lass mal es gut sein. Wie wäre es mit einem Ausblick? Denn wir beschäftigen uns nicht nur mit Themen, die uns präsentiert werden von der Verwaltung oder dem Stadtvorstand, wie jetzt dem Rathausneubau, sondern bringen natürlich auch eigene Themen ein und haben auch immer irgendwas in der Pipeline. Zum Beispiel zum Thema Pipeline, ja, bereite ich gerade was vor, leichte Sprache auf der Seite der Stadt. Die Corona-Informationen sind ja in leichter Sprache gehalten, aber der Rest der Internetseite nicht und viele Städte bieten da Informationen eben auch für Leute, die Probleme haben beim Verständnis langer Texte, und das wäre nicht zu viel verlangt, hier das zumindest mal anzugehen. Natürlich, die Erfolgsaussichten sind schlecht, wenn ich dran denke, die Internetseiten der Kulturinstitutionen sind im Moment überhaupt nicht verfügbar, da wird es auch drum gehen, ja. Aber man muss es probieren. Nun, Raik, du als Fraktionsvorsitzender hast den Überblick, was führen wir ins Felde in den nächsten zwei wichtigen Ausschüssen, im Hauptausschuss und im Stadtrat.
Dann fange ich mal mit dem Stadtrat an, und zwar mit dem Titel Trierer Modell übernehmen. Die Oberbürgermeisterin war nämlich in der Rheinpfalz und hat beklagt, dass mitten in der dritten Welle mehr als 300 Termine, Impftermine im Landesimpfzentrum in der Walzmühle ausfallen, weil die Menschen, die sich angemeldet haben, einfach nicht erscheinen. Aus Angst, mit AstraZeneca geimpft zu werden, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht haben sie ihre Impfung schon beim Hausarzt erhalten oder sind skeptisch geworden durch die Berichterstattung über die einzelnen Impfstoffe. Wir wissen es nicht. Wir sind der Auffassung, wir sollten das Trierer Modell übernehmen. Das heißt, in Trier ist die Sache so, dass man sich anmelden kann, streng nach Priorisierung, wird auf eine Warteliste gesetzt. Und wenn Impftermine ausfallen, werden diese Menschen angerufen oder per SMS verständigt nach einem Zufallsgenerator. Und diese Menschen können am gleichen Tag abends noch geimpft werden. Die Frage ist, warum übernehmen wir dieses Modell nicht? Trier liegt bekanntlich in Rheinland-Pfalz. Inzwischen ist auch unsere Gesundheitsministerin dazu übergegangen, die Priorisierung anzuzweifeln. Und heute ganz aktuell hat Sachsen entschieden, die Priorisierungsverordnung des Bundesgesundheitsministers nicht mehr anzuwenden. Das heißt, wir sind der Auffassung, Impfreste darf man nicht wegschmeißen, sondern sollen verimpft werden an denjenigen, der will, der soll doch kommen. Dementsprechend von mir aus auch nach Priorisierung vollkommen okay, aber eben wir möchten auf gar keinen Fall, dass Impfreste wirklich entsorgt werden. Wird Ludwigshafen, um bei Corona zu bleiben, Corona-Modellstadt? Inzwischen haben sich ja einige Städte in Rheinland-Pfalz dazu beworben, um eine Corona-Modellstadt zu werden, entsprechend vielleicht wie Tübingen. Wir wissen es nicht. Wir haben deswegen im Hauptausschuss nachgefragt, was bedeutet denn das eigentlich? Welche Vorteile hat Ludwigshafen denn von einer Corona-Modellstadt? Zweitens, wir haben nachgefragt im Umweltausschuss heute, wie ist es mit den Schadstoffen, die in den Rhein geflossen sind? Wir haben jetzt im März zweimal Arbeitsunfälle bei der BASF gehabt, wo jedes Mal gefährliche Schadstoffe in den Rhein geflossen sind. Wir fragen nach, hat das den Rhein geschadet? Was tut die BASF, damit so etwas nie wieder passiert? Und gibt es Ausgleichsmöglichkeiten, also Ausgleichsmöglichkeiten für den entstandenen Schaden im Rhein? Ein weiteres Thema, das in Ludwigshafen kontrovers diskutiert wird, gerade jetzt auch im Ortsbeirat in der südlichen Innenstadt: Wie ist es mit dem illegalen Müll? Was ist aus den sogenannten Müllsheriffs geworden? Dem Vernehmen nach hat der Stadtvorstand seine Chauffeure, die die Oberbürgermeisterin, die Beigeordneten durch die Stadt kutschiert haben, abgestellt in den Ordnungsdienst, und diese ehemaligen Chauffeure des Stadtvorstandes sind jetzt Müllsheriffs und ermitteln dann die Menschen, die illegal in der Stadt Müll abgelagert haben. Frage ist, hat sich das Modell bewährt? Welche Erfahrung hat man mittlerweile damit gehabt? Denn das gibt es ja etwa seit einem Jahr. Und was ist eigentlich aus der Idee der Oberbürgermeisterin geworden, eine Videoüberwachung bei besonders neuralgischen Punkten einzurichten?
Darf also, ich kurz dazu was sagen? Na, selbstverständlich. Lieber Raik, das stimmt, ja, das Thema Müll. Und da beschäftigt uns natürlich nicht nur der wilde Müll, die wilden Müllablagerungen. Wir waren ja bei den Wirtschaftsbetrieben auch in diesem Jahr, also zwischen letztem und diesem Podcast, und haben uns informiert über unter anderem Müll und die Arbeit der Wirtschaftsbetriebe. Da muss man sagen, das ist es ist einerseits ein populäres Thema, ein wichtiges Thema in den Augen der Bürgerinnen und Bürger, aber von fachmännischer oder fachfraulicher Seite, also die Profis, auf der Seite ist es ein sehr kompliziertes Thema, ein sehr geregeltes, verrechtlichtes Thema. Und wer sich dafür wirklich interessiert, der kann sich beim Land im Internet selbst mal die Müllstatistik von Ludwigshafen besorgen, oder, wenn man die ist nicht ganz so leicht zu finden, auch uns anschreiben über die Infoadresse oder so. Das ist wirklich interessant, was nicht nur mit dem illegalen Müll, sondern auch mit dem legalen Müll so alles passiert und welche Reisen der auf sich nimmt. Und zum Thema wilder Müll und Video, da haben wir ja schon in der letzten Stadtratssitzung eine Anfrage gestellt und die Antwort war, naja, ich würde mal sagen, das war mal wieder so eine typische Idee. Wir machen Videoüberwachung und finden dann die Müllzünder. Das war natürlich jeden, der sich mit Müll oder mit Videoüberwachung auskennt. Das war klar, dass das sehr wahrscheinlich nichts wird. Andere elaboriertere Ansätze hatten wir im Gespräch bei den WBL, aber das würde jetzt zu weit führen. Müll, Müll, Müll. Wir sagen dem Müll den Kampf an, aber vernünftig. So, und jetzt, tut mir leid, dass ich unterbrochen habe, geht's weiter mit unseren Anträgen und Anfragen.
Ganz genau, und zwar beim Kulturausschuss fragen wir, oder nee, wir fragen nicht, sondern wir beantragen, dass endlich die Homepage der Kultureinrichtung der Stadt wieder freigeschaltet werden. Denn weder beim Wilhelm-Hack-Museum, Ernst-Bloch-Zentrum, Pfalzbau, Volkshochschule, das Haus, alle Homepage der kulturellen Einrichtung der Stadt sind abgeschaltet. Diese Seite ist aufgrund von Wartungsarbeiten momentan nicht erreichbar. Wir bitten um Ihr Verständnis. Wir haben dafür überhaupt kein Verständnis, denn die Kultur hat es in diesen Zeiten wirklich schwer und ich möchte nicht bei der Volkshochschule anrufen und mir die Programminhalte vorlesen lassen dort, sondern ich möchte ganz gerne auf der Homepage das nachlesen und möchte mich informiert wissen über eine Kultur, die in Ludwigshafen, das muss man wirklich leider sagen, immer noch als Stiefkind behandelt wird. Dementsprechend, diese Homepage sollen freigeschaltet werden. Letzte Woche war das in der Rheinpfalz drin gewesen. Diese Woche ist immer noch nichts passiert. Das kann eigentlich so nicht sein.
Vielleicht ganz kurz zu der Homepage-Geschichte. Wartungsarbeiten gibt es immer, gern mal freitags oder dienstags. Überall, wir haben ja auch eine Homepage, wer hat die heutzutage nicht? Aber über Monate und alle Kulturinstitute und wenn es dafür wenigstens einen guten Grund gäbe, wie wir machen die Corona-Fit, wir wollen da Videobeiträge, wir wollen Videokonzerte, wir wollen virtuelle Welten erschaffen oder sowas, da hätte vermutlich jeder Verständnis, aber das hätte man ja einfach mal sagen können oder noch besser ankündigen, da hätte sich jeder drauf gefreut und wie wir alle wissen, ist die Vorfreude die schönste aller Freuden. Aber Wartungsarbeiten über Monate ohne Grund, das ist irgendwie komisch, weil jeder hat doch ein Backup von seiner Seite und wenn es die Seite verschießt oder der Apache oder was auch immer abrauscht, ja, wie Elektriker sagen, dann wechselt man halt ja den Server oder den Hosting-Anbieter und bringt zumindest eine abgespeckte Hilfsseite hoch und sagt, hey, hier habt ihr wenigstens mal unsere Termine. Also da bin ich echt mal gespannt, was da dahinter ist. Das ist durchaus interessant, nicht nur für Kulturliebhaber.
Richtig, ganz genau. Was haben wir noch? Wir haben beim letzten Bau- und Grundstücksausschuss nochmal nachgefragt, was wird aus der Ludwigstraße 53? Das ist das ehemalige Deutsche Bankgebäude. Wie die meisten Ludwigshafener wissen, es steht seit Jahren leer. Ein Privatinvestor hat es jetzt übernommen und möchte es entwickeln. Wohngebäude, Bürogebäude, keiner weiß es. Wir wollten wissen, hat die Stadt inzwischen Kontakt aufgenommen? Wie ist der Stand der Planungen? Das Ergebnis kann man ganz kurz zusammenfassen. Die Stadt hat auch keine näheren Informationen derzeit, sondern geht davon aus, dass der Investor erst im Laufe dieses Jahres mit konkreten Planungen in die Öffentlichkeit geht. Noch zwei Ortstermine, die wir in den letzten Wochen absolviert haben. Und zwar erstens, Hansenbusch muss erhalten bleiben. Hansenbusch ist ein schönes, zwar etwas versteckt liegendes Grüngebiet oder Parkgebiet im Norden der Stadt, bei Oppau gelegen und ziemlich am nördlichen Rand von der BASF. Die BASF hat da ein Cargo-Zentrum und möchte dieses Zentrum für den zunehmenden Lkw-Verkehr ausbauen und dort eine Straße mitten durch die landschaftlich geprägte Umgebung führen. Das ist zurzeit in der Planung oder in der Ankündigung. Dazu kommen dann noch entsprechende Anträge. Wir haben uns auf alle Fälle schon mal angeguckt, wie das dort aussieht. Zweitens, wir hatten uns einen Termin gemacht bei dem Sozialwerk der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof. Wir haben uns mal genau angeguckt, wie sieht denn der Hauptbahnhof eigentlich von hinten aus? Gibt es da Platz für ein Stadtmuseum bzw. für das Stadtarchiv, was die Freien Wähler ja schon mehrfach beantragt hatten, obwohl der Bau- und Grundstücksausschuss und der Stadtrat schon längst das Thema beschlossen und abgehakt haben, kamen die Freien Wähler nochmal mit dieser Idee. Also um es vorwegzunehmen, der Hauptbahnhof hat sicherlich keinen Platz dafür, ein großes Stadtarchiv und noch ein Stadtmuseum aufzunehmen. Die Räume dort sind zu klein, sind bereits vermietet bzw. werden anderweitig genutzt und können auch nicht erweitert werden. Also von daher sehen wir da keine Möglichkeit. Und wir stehen zur Rhenushalle hier am Luitpoldhafen. Stadtmuseum und Archiv in einem Haus ist eine wunderbare Lösung. Und wir werden morgen in der Rheinpfalz die detaillierten Planungen schon lesen können, die von den Hafenbetrieben veröffentlicht wurden. Corona-bedingt ist der Mietvertrag noch nicht unterschrieben, aber das versprechen wir, das wird eine tolle Sache.
Stadtentwicklungstechnisch und für die beiden Institutionen der Stadt sicher. Da haben wir vollstes Vertrauen. Wir waren ja auch mal bei den Hafenbetrieben und haben uns letztes Jahr im Sommer die Sache schon erläutern lassen. Da haben wir unseren Frieden damit gemacht. Man kann sich da auch durchaus, was die Ausstrahlungseffekte betrifft, dafür begeistern. Ja, für Lou Süd, für den Hafen und so weiter wird es toll. Ja, die Innenstadt drückt ja eh mehr an den Rhein. Wenn jetzt nicht eine richtig tolle Idee noch aus dem Busch springt, ja, da wäre ich persönlich jetzt mal prinzipiell offen, wenn noch eine Hammeridee kommt, ja, die genau die Vorteile verspricht. Aber der Bahnhof ist es nun mal nicht. Ja. Also ich war... Eine Besichtigung des Bahnhofs kann ich jedem nur empfehlen und auch zu dem Verein zu gehen, den Reik angesprochen hat. Aber bei aller Liebe, an dem Bahnhof muss wirklich viel, da kann so einiges passieren, aber ganz sicher erstmal nicht mit Beteiligung der Stadt. Wie viele vielleicht, wie nur wenige wissen, wollten wir ja selbst mal Räume anmieten am Bahnhof. Wir haben ein Fraktionsbüro gesucht und haben gedacht, komm, wir gehen dahin, wo es wehtut. Wir gehen an den Bahnhof, wir beleben den Ort doch selbst und sorgen für blühende Landschaften. Aber die Erfahrungen sind, also wie gesagt, Bahnhof, die Züge sind abgefahren. Haben wir noch Anträge, die du nicht erwähnt hast oder Anfragen oder... wollen wir noch einen kleinen Schwenk machen zum Hauptausschuss? Ich habe noch was Wichtiges und was Kurioses. Vielleicht machen wir erstmal das Wichtige. Wer unsere treuen Hörer, wer uns vor Freitag hört, dem sei gesagt, dass wir dazu aufrufen, sich an einer Demonstration zu beteiligen. Am Freitag, am 23.04. um 15.30 Uhr vor der Ausländerbehörde in der Mottstraße 1. Und zwar geht es da um die Abschiebung der jesidischen Familie, jetzt kein Name, stand alles in der Zeitung, kann man sicher auch irgendwie auf den Regionalblogs lesen. Es wurde eine mehrköpfige Familie abgeschoben, es war heute auch eine Erklärung von der Stadt da, da ging es drum, nein, sie wurde nicht um 22 Uhr gewaltsam aus ihrem Lebensumfeld gerissen, nein, es war 19 Uhr, also das war, also sagen wir mal, als Richtigstellung oder als Erklärung, warum man das gemacht hat bei Leuten, die tatsächlich auf dem bestmöglichen Weg schienen, hier sich zurechtzufinden, sich zu integrieren und hier ihre Heimat zu finden. Also ein bisschen schwach, ja, also da sind wir auch gespannt, ob die Stadt sich nochmal äußert. Ein Sohn ist tatsächlich auch noch vermisst. Er ist wie auch immer der Abschiebung entkommen und ist seitdem auf eigene Faust irgendwo im Stadtgebiet oder keiner weiß es, unterwegs. Also das ist egal, woher man kommt und wer man ist. Alleine ohne Obdach in einer Stadt als junger Mensch, das ist ja per se schon schrecklich. Lange Rede, kurzer Sinn, Ausländerbehörde, Mottstraße 1, am Freitag, den 23.04. um 15.30 Uhr. Wer auf das Schicksal dieser Familie aufmerksam machen möchte und sich solidarisch erklären möchte, Der ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Das war das wichtige Thema. Wir haben noch ein kurioses Thema im nächsten Hauptausschuss. Es geht nicht immer nur um große Rathäuser, die nicht existieren und die Stadt endgültig in den Ruin treiben werden. Nein, es gibt auch kleine und wichtige Themen. Wir werden eine Katzenschutzverordnung abstimmen im Hauptausschuss. Da haben die Freien Wähler, ganz voran Dr. Metz, lange für gearbeitet, das muss man sagen. Im letzten Jahr hat er es dann eingebracht und die Verwaltung wollte erst nicht. Und ich will mich nicht selbst loben, ich sprang den Freien Wählern zur Seite und die Mehrheit hat dann für die Formulierung einer Katzenschutzverordnung gestimmt. Und das ist Tierschutz pur. Das ist Naturschutz und jetzt ist es bald soweit, 10 Seiten Katzenschutzverordnung, aber das war noch nicht das Kuriose. Es gibt einen neuen Tierantrag der FWG, warum auch nicht? Und diesmal besonders für Insider interessant, ein Tierantrag in Verbindung mit dem Freibad. Also das muss ich sagen, da sage ich Respekt. Und zwar soll ein Hundeschwimmtag eingeführt werden, das soll es in anderen Städten geben und prinzipiell habe ich ja ehrlich nichts dagegen. Ich wäre allerdings vorbelastet. Ich bin ja Hundebesitzer. Bin aber ein bisschen skeptisch, im Schwimmbad, im Nichtschwimmerbecken Hunde schwimmen zu lassen. Abgesehen davon von der Corona-Zeit und diesen Hygiene... Was aber stimmt, Hunde schwimmen lassen ist überall verboten. Es sei denn im Rhein, wo ich meinen Hund schwimmen lasse. Jedenfalls früher, als er noch jung war und gegen die Strömung ankam. Und wie Hundefreunde wissen, gibt es natürlich mehr oder weniger illegale Hundeschwimmplätze auch am Villasen, direkt an dem Schild vorne am Parkplatz, vorm Fußballclub, bei dem Schild Schwimmen verboten. Da lassen viele ihren Hund schwimmen und bis jetzt, glaube ich, haben die wenigsten da einen Strafzettel bekommen. Ich bin da offen, ich bin gespannt, ob Dr. Metz... wie er da argumentiert, Hunde sollen schwimmen, ob das tatsächlich im Schwimmbecken sein muss, weiß ich nicht, aber ich bin auf seine Argumente gespannt und ich würde sagen, Raik, bis zum nächsten Podcast lassen wir uns nicht so viel Zeit, können wir auch gar nicht, weil was jetzt im Hauptausschuss am Montag kommt und noch viel brisanter im Stadtrat, der übrigens wieder zeitlich veranschlagt wurde von der Verwaltung, von 15 Uhr bis, halte ich fest, 1 Uhr am nächsten Tag. Schau dir mal diese Einladung an. Und da muss ich noch was dazu sagen. Wir hatten ja kurz erwähnt, dass es eine Redeordnung geben soll, um die Sitzungen kurz zu halten und die Kommunalpolitik familienfreundlich zu gestalten. Wenn man 50 Tagesordnungspunkte auf die Einladung setzt von Seiten der Verwaltung. Das ist ja nicht, die wenigsten Tagesordnungspunkte sind tatsächlich Anträge der Fraktionen. Die Anfragen werden ja gar nicht debattiert, die werden ja schriftlich beantwortet. Wer 50 oder mehr Tagesordnungspunkte, der weiß von vornherein, dass da nichts ist mit Familienfreundlichkeit. Da ist die Verwaltung in Verantwortung. Dann macht man halt 2 Sitzungen, dann macht man jeden Monat eine Stadtratssitzung oder von mir aus 2-mal im Monat eine Stadtratssitzung. Man kann doch nicht. 9 Stunden dauerte die letzte Stadtratssitzung. Das ist der Skandal und nicht, dass irgendwer von den Linken oder von den Freien Wählern oder von mir aus der Heinz Zell über irgendwelchen Online-Kram mal ein bisschen länger redet, wenn er denkt, dass es wichtig ist. 50 Tagesordnungspunkte, da weiß doch jeder, dass das ewig dauert, also das geht nicht. Und dann die wichtigsten Themen am Schluss, Haushaltsthemen, die nicht öffentliche Sitzung, kommt ja immer am Schluss, ist ja eh klar. Das hat ja schon Gründe, dass da das eine oder andere nicht öffentlich ist und dann will aber jeder ins Bett um 11 Uhr oder ist schon eingeschlafen. Der nächste Podcast kommt bestimmt und er kommt bald und er wird interessant, da gehe ich jede Wette mit ein und Raik, dir gebührt als Vorsteher, Vorsitzender das Schlusswort. Sprich uns allen Mut zu für die nächsten schweren 14 Tage in der Kommunalpolitik oder mach noch einen Witz zum Schluss.
Ja, erstmal muss ich klarstellen, ich bin nicht der große Vorsitzende, sondern bei uns in der Fraktion und damit haben wir als Stadtratsfraktion auch Vorreiterrolle gehabt. Wir haben eine Doppelspitze, also die Nesrin Akpinar ist Fraktionsvorsitzende und ich auch. Und wir teilen uns natürlich auch diese entsprechenden Zusatzeinkünfte, die man dadurch hat, durch diese Verantwortung. Das sind 146 Euro im Monat, also von daher, das hält sich in Grenzen. Also wir sind eine Doppelspitze, die... Es gab, glaube ich, eine Fraktion, ich weiß es nicht ganz genau, die das vielleicht auch gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Wie auch immer, wir sehen uns und wir hören uns in Kürze wieder. Das werden jetzt spannende Wochen mit dem Rathaus. Entscheidungen, wir haben die Corona-Anträge von uns nochmal im Stadtrat. Die anderen Fraktionen werden sicherlich auch interessante Anträge stellen. Und eine Tagesordnung mit über 50 Punkten. Das ist unzumutbar. Und ganz ehrlich, ab Mitternacht sind die meisten oder vielleicht sogar noch viel früher ermattet und sehnen sich das Ende der Sitzung herbei. Wir halten durch, wir versprechen es, wir sind die Fraktion, die wach bleibt. Und in diesem Sinne wünsche ich allen einen guten Abend.